Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Offenbarung 23, der Podcast mit der geschichtsträchtigen Folge Nummer 23. Heute der Jungbrunnen. Ja, wie schon gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbarung 23. Mein Name ist Markus Groß-Linsky und mir wie immer gegenüber sitzt der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo.
Ja, eine neue Folge und die Folge 23. Was das für Überraschungen an uns bereithält, oder? Das wird doch eine tolle Angelegenheit.
Wir haben lange gewartet auf die 23.
Ja.
Ziemlich genau 23 Folgen, aber...
Wir haben auch gar keine Ahnung, was heute noch passiert. Nicht, dass uns hier irgendein Sicherheitsdienst noch die Bude einrennt. Keiner weiß es so ganz genau. Wir haben dieses Mal einen sehr turbulenten Einstieg in die Folge. Wir steigen mitten in ein turbulentes Geschehen ein. Nolo und Georg sind irgendwo offensichtlich im Dunkeln unterwegs. Beide sind sehr aufgedreht, sehr laut, hysterisch, panisch, gehen sich auch gegenseitig an. Sie suchen die Taschenlampe. Georg flucht sogar Nolo an, was er vorher, glaube ich, noch nicht
getan. Da ist die ganze Verliebtheit weg.
Da ist die ganze Verliebtheit plötzlich weg, genau. Georg geht aber etwas nach. Er hat was im Schein der Taschenlampe, die dann plötzlich auftaucht, unglücklicherweise auch funktioniert, gesehen. Er geht ihm nach, er entfernt sich. Nolo fleht ihn panisch an, bitte bei ihr zu bleiben, und er solle doch da nicht. Es wäre ein böser Ort. Dennoch geht Georg in einen Höhleneingang und wird niedergeschlagen.
No. Dramatischer Anfang. Selten so ein Setting gleich am Beginn, es geht los. Und wir haben eigentlich relativ viel Geschichte gleich am Anfang und gleich mal ein Lob vorweg, von beiden gut gespielt.
Sehr gut, sehr, sehr stimmungsvoll. Also man wird wirklich sofort in die Handlung reingezogen.
Genau.
Es vermittelt auch sofort eine irre Spannung.
Genau. Und dann kommen wir, wie immer, es gibt News. Es gibt die Nachrichten, wieder mal ein Bericht aus dem Jahr 2007. 2007 wurden über 1800 Kinder als vermisst gemeldet. 1% taucht nicht wieder auf. Das ist eine Zahl, die haben wir auch heute noch ganz häufig. Und das sind so zwischen 120 und 150 Kinder jährlich, die bei uns in Deutschland verschwinden. Und in dem Bericht, der hier genannt wird, geht es um 139 Kinder. Interessanterweise statistisch sind diese Werte recht stabil und das über 50 Jahre.
Es wird hier folgenschwer darauf eingegangen. Man nennt hier 2001 14.658 Gesamtverschwundene, 14.519 aufgeklärt, Differenz 139. In 2002 sind es wiederum exakt 139, die nicht aufgeklärt werden. Und wir würden keinen Offenbarung 23 Podcast machen, wenn wir hier Zufall sehen würden, oder, Dirk?
Das kann natürlich kein Zufall sein. Um dem ganzen Zufall aber doch, das Ganze ein bisschen aufzulösen, die Zahlen stimmen nicht ganz. Aber was stimmt, ist wirklich, dass dieses 1%, es sind zwischen 120 und 150 Kinder jährlich und das seit stabil über 50 Jahren. Also diese Zahl stimmt. Die 139 sind so ein bisschen dichterische Freiheit, aber nichtsdestotrotz können wir das so stehen lassen. Du weißt ja, das haben wir zweimal, ziehen wir einen ab, wie bei Dalli Dalli. Wir machen das so und glauben das mal. Aber wir gehen von da aus mal in den Vorspann. Ältere erinnern sich, Dalli Dalli. Da gehen wir in den Vorspann und da wird diesmal gesagt, die Wahrheit ist, und das ist immer mein Punkt, 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 das wird diesmal nicht gesagt, sondern es wird gesagt, wer unsterblich ist, wird die Wahrheit vernichten. Das finde ich irritierend.
Das ist irritierend. Es gibt noch was ganz anderes Irritierendes dabei. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, denn also an alle Hörer, die uns jetzt schon seit einer Weile folgen, oftmals sind wir ja schon mit dem Hören so ein bisschen voraus. Ich an dieser Stelle nicht. Und hier ist etwas passiert, nämlich der Sprecher, der üblicherweise Tron spricht, der, also ich, es macht mir jedenfalls den Eindruck, der liest in diesem Fall die Meldung. Ist dir das aufgefallen?
Nein.
Ja. Es ist aber nicht die Stimme von Tron. Es ist eine neue Stimme. Mhm. Und die Meldung endet mit den Worten: Und deshalb sage ich dir. Dann beginnt der Vorspann, wie üblich, mit Trons alter Stimme. Mhm. Aber das, wer unsterblich ist, wird die Wahrheit vernichten. Das sagt wieder die Stimme aus den Meldungen. Und wenn man, ich habe ganz lange hin und her gespult, wenn man genau hinhört, wird man feststellen, dass im Vorspann diese Stimme übergeblendet wird von der alten in die neue.
Die wird mit sehr viel Druck gesprochen. Ich fand es faszinierend.
Sie verschmelzen zwischendurch, sodass du, dass es einen Satz gibt, bei dem du nicht sicher bist, wer von beiden ihn spricht. Und ich behaupte mit meinen beschränkten tontechnischen Kenntnissen, sie sprechen es beide. Die Stimme wird langsam übergefadet.
Cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das merkt man doch, warum du ja Programmchef bist. Da haben wir
das gut. Irgendwann wirst du auch hier mal sitzen.
Da freue ich mich heute schon drauf. Also, aber wir müssen in der Handlung weiterkommen. Die Handlung geht ein bisschen weiter und wir sind am Oasenort bei Viti und wir sind bei Sheikh al-Rashid.
Dem Bruder von Mohammed al-Rashid, dem mysteriösen Orientalen, der das Reisebüro von Nolo innehat.
Ich weiß nicht, ob man immer noch Orientale sagen darf. Ich bin immer irritiert. Auf jeden Fall ist er der Bruder des Reisebüros.
Diese Bezeichnung bezieht sich auf die eindeutige Titulierung in dem Hörspiel. Alle Titulierungen des Hörspiels sind Zeugen ihrer Zeit und deswegen unantastbar.
Da hast du auch wieder recht. Also auf jeden Fall ist er der Bruder des Reisebürobesitzers in Berlin, des geheimnisvollen Orientalen. Dann sage ich es halt nochmal. Und Georg und Nolo reden über Tutanchamun und ich, wirklich, ganz ehrlich, ich saß da und dachte, hat das jetzt mal ein Ende? Wir reden immer noch über diesen beknackten Pharao, 3 Folgen lang. Also war mir wirklich langsam, es reicht mir mit Pharao. Es ist wirklich gut. Oder geht's dir nicht so? Bist du noch Pharao-esk?
Ja, schau. Also du weißt ja aus vergangenen Folgen, ich bin ja immer gerne auch thematisch irgendwo bei Themen, die mir irgendwie privat auch gefallen. Und ja, ich finde diese Pharao-Nummer schon irgendwie ganz gut. Dennoch denke ich auch, also es fing so ein bisschen an und ich dachte, ja jetzt aber nicht nochmal eine volle Folge in Ägypten. Das wäre mir jetzt auch too much, weil die letzte war schon so ein bisschen Carbon Copy der vorvorletzten Folge, beides mit Thema Ägypten. Da hätte ich jetzt auch gesagt, so hey, eine ganze Folge nochmal hier über die Thematik wäre mir jetzt auch zu viel. Aber kommt ja gar nicht. Wir haben ja das Glück, dass die Handlung sich hier auch noch weiter bewegt. Es gibt allerdings ein ganz kurzes Zwischenspiel wieder des Erzählers, der weiterhin ING ist. Und ING sagt, 4. Tag vor Ultima Thule. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das schon wieder die nächste Chiffre ist, könnte man das so bezeichnen, weiß ich nicht. Das wurde bis jetzt nämlich noch nie erwähnt, diese Begrifflichkeit, oder?
Nein, und ich habe auch sofort, wie ist das natürlich, man hört und man nimmt direkt sein Smartphone in die Hand, Wikipedia.
Ich bin da äußerst altertümlich.
Ich gebe da ein.
Ich habe den PC genommen.
Okay, also du warst das. Die einzige Suchanfrage über einen PC. Also jedenfalls habe ich dann sofort mal geguckt und dachte, Ultima Thule, Suchbegriff. Und dann erscheint nördlichster Punkt der Erde. Dabei ungefähr genauso weit wie vorher?
Naja, also die Recherche ging bei dir schon noch ein bisschen weiter, oder? Oder bist du beim nördlichen Punkt der Erde? Hast du da aufgehört zu recherchieren?
Da habe ich ehrlich gesagt aufgehört, weil ich dachte, okay, die Sache wird sich noch erklären.
Okay, dann das wird sich, glaube ich, gar nicht erklären, zumindest nicht in dieser Folge. Aber der Begriff Ultima Thule ist, den kann man wörtlich übersetzen. Er wird auch in manchen Zusammenhängen mit dem nördlichsten Punkt der Erde oder des Landes gleichgesetzt. Ultima Thule. Ich habe eine schöne Umschreibung dafür in der Schwarmintelligenz gefunden. Und zwar ist das ein mythologisch aufgeladener Begriff. Der wird vielfältig verwendet und zwar sozusagen mehr oder weniger für die letzte Bastion vorm Unbekannten. Das mag der nördlichste Teil oder die äußerste Grenze eines Landes sein. Zum Beispiel aber auch die Laufbahnen der äußeren Himmelskörper unseres Sonnensystems werden ebenfalls als Ultima Thule bezeichnet. Ultima Thule ist übersetzt, glaube ich, mit die letzte Erde. Das heißt, das Letzte, wo ich meinen Fuß noch gewiss draufstellen kann, bevor das Ende kommt.
Okay.
Und das, so ist das, glaube ich, eher zu verstehen. Das ist sozusagen die letzte Bastion vom Unbekannten.
Hm. Gut. Nehmen wir das so hin. Okay. Gute Erklärung. Klingt auch ein bisschen stimmiger in der Geschichte. Man ist mal wieder im Gespräch. Man unterhält sich über Tutanchamun mal wieder. Und
man kommt auch auf das Thema, dass Abduls Vorfahren, der ja Teil einer oder Kopf einer großen Organisation ist, die Schätze des Altertums Ägyptens und so
und schützen vor
und tralala, und sie sollen Tutanchamun ermordet haben.
Ja, und man kommt darauf, dass man Tutanchamun mit einem irrigierten Penis einbalsamiert hat, was sogar stimmt.
Und ich wollte eigentlich sagen, es ist Blödsinn, weil ich habe überhaupt nichts dazu gefunden. Es stimmt.
Das stimmt. Es stimmt.
Ja, da scheuer.
Der liegt mit einer Antenne da. Und das ist unglaublich.
Da hat also, der Bursche doch auch mal was gefunden.
Das ist unglaublich. Also das ist, ja, vielleicht ist, war thematisch bedingt. Aber ich habe auch kurz überlegt,
eine Frage.
Ob ich mich so
einweise. Auf welcher Seite warst du unterwegs, als du das herausgefunden hast?
Nein, welche Seiten wurden mir noch angezeigt? Das war ein komischer Suchbegriff. Also da kommst du auf
Suchbegriffe. Davon wirst du noch in den nächsten Wochen zehren.
Ja, da kannst du dir Suchbegriffe nicht ausdenken. Vielmehr, ich habe danach nochmal gegoogelt, ob es in Deutschland, ob der Begräbnisordnung möglich ist, ob das mit mir, also quasi später, ob ich diese Idee aufgreife. Ihr müsstet sein Gesicht sehen, es ist so stark, ja, es ist so spannend. Aber nein, also kurz gesagt.
Ich bin nicht sicher, was erschreckender ist, der Gedanke oder die Bilder, die ich gerade vor Augen habe. Markus, versprich mir eins. Und soweit du mir gewogen bleibst, egal was du entscheidest, behalte es für dich.
Okay, aber glaubst du, ich muss dem einen Balsamierer dann
ein zusätzlich was bezahlen? Wenn du vor mir gehst, weiß ich aber, dass ich den Sarg nicht öffnen werde.
Vielleicht, naja, gut, okay. Also auf jeden Fall, das stimmt sogar. Und es gibt eine These, er wurde umgebracht, weil er missgebildete Kinder zeugte und somit seine Göttlichkeit in Frage stand. Das ist so, was erzählt wird. Also jetzt mal ohne, wenn man jetzt nur rein in seiner Fantasie mal kramt, wenn man sich vorstellt, dass jemand gottesgleich gilt und er aber seine Göttlichkeit nicht weitergeben kann, dann kann ich mir vorstellen, dass ja, seine Existenz ein bisschen in Frage
steht. Es ist halt die allwiederkehrende Frage im Fall von Göttern und deren Allmacht. Wenn er natürlich offensichtlich ein Unvermögen zeigt, seine Göttlichkeit weiter zu vererben und sozusagen lebensfähige oder normal ausgebildete Kinder zu zeugen, dann ist das natürlich was das Volk früher oder später oder die Anhängerschaft in Frage stellen wird. Klar. Ist so eine Sache.
Andere Frage, da du ja mein Chef bist. Es wird in dieser Folge gesagt, nein, ich komme nicht nochmal auf das andere Thema zurück.
Danke.
Gräber des Pharaos wurden nur so lange gebaut, solange der Pharao lebte. Starb er, wurde nicht weitergebaut.
Ja, das ist ein interessanter Fakt.
Da musste ich lachen, weil ich mir so vorgestellt habe, er ist jetzt...
Nee, scheiße, die sind noch nicht fertig. den müssen wir noch ein bisschen zappeln lassen, gell?
Der ist so 7, wird Pharao. Das war jetzt ja nicht so ungewöhnlich, dass sie sehr jung waren teilweise, wo sie Pharao
waren.
So. Und die fangen draußen an zu buddeln. So. Haben jetzt so 60 Zentimeter fertig, plötzlich ist er weg, weil er vergiftete Beere gegessen. Haben die den dann oben draufgelegt oder was?
Tja, weißt du? Ja, wenn das Loch noch nicht gebuddelt war, ja, dumm gelaufen.
So angefangen, erster Arbeitstag,
bisschen also ich denke, dass es wie üblicherweise ist, um die Integrität des Mythos zu schützen, wurden dann diese Fälle, die es mit Sicherheit auch gegeben hat, einfach nicht weiter überliefert. Also er wurde dann vielleicht wirklich verscharrt oder vielleicht ist das, also das. Ich denke einfach, es ist nicht überliefert. Und zwar ganz bewusst nicht überliefert, um das ganze Mysterium nicht zu entmystifizieren. Aber de facto ist es so, dass überliefert wurde, dass die Ägypter genauso verfahren haben. Und das ergibt auch der Wissenschaft tatsächlich bis heute einige Rätsel auf. Denn in der Grabkammer, das wird hier auch jetzt gerade erwähnt von Abdul al-Rashid, auf den Wänden der Grabkammern sind Bilder dargestellt, unter anderem die sogenannte Mundöffnungszeremonie, die meines beschränkten Wissens nach dazu diente, nach dem Tode dem Verstorbenen sozusagen den Geist entweichen zu lassen. Denn der entwich logischerdings durch den Mund, das wissen wir heute alle. Also was weiß ich, da kam der letzte Atemzug raus, also man dachte so. Und haben die Ägypter eine Zeremonie drum gemacht. Und zwar wurde die üblicherweise von einem hohen Würdenträger durchgeführt. Und Tutanchamuns Nachfolger ist auf diesen Bildern bereits gekrönt zu sehen. Wodurch sich natürlich fragt, wenn die Arbeiten mit dem Tode von Pharao Tut sofort niedergelegt wurden, wie konnten die Bilder seines gekrönten Nachfolgers auf die Wände kommen? Das lässt zwei Schlüsse zu und es gibt für beides heute noch große Anhänger. Zum einen, Tuts Nachfolger, der hat ihn früher auch betreut, der war sein Visier, ich habe doch gleich den Namen vergessen, genau. Er ist ein hoher Beamter am Hof gewesen. Man sagt dem Mann nach, er sei ein kleines bisschen machthungrig gewesen. Aufgrund vieler Hinweise könnte man denken, dass er seine Hände dort im Spiel hatte und schon früh die Ermordung des Pharaos geplant hat. Auch das Alter würde dazu passen. Da gibt es übrigens eine sehr interessante Abhandlung darüber. Der Kind-Pharao war natürlich noch sehr, sehr gut zu lenken für seinen Mentor und einen hohen Hofbeamten. Aber er sah das Risiko kommen, dass der junge Pharao erwachsener, unabhängiger und vor allem aufmüpfiger wird und anfängt seinen eigenen Willen durchzusetzen. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Tutanchamun gestorben ist zwischen seinem 17. und 19. Lebensjahr. So, also er war gerade nach heutigen Maßstäben erwachsen geworden. Das Zeitalter würde also passen. Und so hat er sich selber schon als gekrönten Nachfolger auf den Wänden darstellen lassen. Das würde allerdings voraussetzen, dass er auch beim Tod von Tutanchamun seine Finger im Spiel hatte. Und da sieht's jetzt langsam wieder wissenschaftlich ein bisschen löchrig aus. Denn die breite Mehrheit geht heutzutage von einem Unfall, von einem Jagdunfall oder noch mehr von einem Unfall beim Wagenrennen aus. Weil die Verletzungen dazu passen, es ist ein kaputtes Knie, es ist ein gebrochener Oberschenkel, das ist alles festgestellt worden, die nicht erst postmortem entstanden sind durch Ausgrabungsarbeiten oder beim Mumifizierungsprozess. Aber das insgesamt darzulegen ist relativ schwierig, weil es gab auch immer wieder irgendwelche und DNA-Analysen und tralala und die haben teilweise immer wieder die bahnbrechendsten Ergebnisse zutage gefördert, bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, hört mal Leute, also salopp gesagt, der hat es wesentlich fachlicher ausgedrückt und besser als ich es kann. Wisst ihr eigentlich, mit was für Substanzen die bei der Mumifizierung da gearbeitet haben? Auf diese ganzen Ergebnisse könnt ihr euch überhaupt nicht verlassen. Die meisten der Mumien sind wahrscheinlich bei der Einölung und bei der Behandlung zwischenzeitlich immer mal wieder in Flammen aufgegangen.
Genau.
Das lässt sich überhaupt nicht so feststellen. Das, was ihr an DNA-Analysen vorzieht, das müsste einen unglaublichen Chemie-Cocktail und ein unglaubliches Maß an Erosion und Zerstörung von Gewebe mit einberechnen. Und das könnt ihr alles gar nicht.
Genau. Kleiner Side-Fact dazu mal. Früher hat man Holzmöbel gerne mit Leinöl abgerieben, um sie zu ölen. Und dadurch hatten viele Menschen Leinöllappen getränkt, also Lappen, die mit Öl getränkt waren, in ihren Schränken. Und da ist nicht selten die Bude bei abgebrannt, richtig, weil sich Leinöl als wenigen Stoffe in einer gewissen Substanzierung mit seinem Öl, Sauerstoff und einer Stofflage in einem Gemisch bilden kann, was sich selbst entzündet.
Ich muss dir ein kleines bisschen widersprechen, weil ich bin zufällig durch mein Hobby des Gitarrenbaus bin ich darauf gestoßen, der ich nämlich eins meiner selbstgebauten Instrumente ebenfalls geölt habe. Ich bin Gott sei Dank über ein Lehrbuch darauf gestoßen, dass man solch ölige und wachsige Lappen auf keinen Fall irgendwo in die Ecke knüllen sollte. Es ist nicht nur Leinöl eine der wenigen, sondern es gibt extrem viele Öle und Wachse in flüssiger Form, die dazu neigen, bei zu wenig Sauerstoffzufuhr sich selbst zu entzünden. Und das brennt dann auch wie Zunder. Das ist also wirklich gefährlich. Und man muss sich jetzt vorstellen, ich habe in einem Kellerraum gearbeitet, der lag voll mit Sägemehl und Schleifpartikeln und Fräspartikeln vom Bau einer solchen Gitarre, alles aus Holz und hochgetrocknetem Holz. Und die Vorstellung dabei, so ein Öllappen in die Ecke zu feuern, na, das hätte das ganze Haus abgefackelt. Ne? Also muss man wirklich vorsichtig sein. Das ist übrigens eine Warnung an alle, die uns hier hören. Hier können wir auch mal einen Bildungsauftrag erfüllen. Seid wirklich vorsichtig. Also auch bei Pflege mit Möbelölen für Instrumente, für alle möglichen Holzgegenstände. Speiseöle sind nicht empfänglich dafür, aber alles andere, nehmt die Lappen und hängt sie draußen, bis alles durchgetrocknet ist, an die frische Luft.
Oder tut sie in eine Metallkiste.
Tut sie in eine Metallkiste oder auch direkt in die Waschmaschine, passt auch. Ja. Hauptsache, ihr macht nicht das, was die da gemacht haben. Ja, gefährlich.
Und damit hätten wir den Part,
Bildungsauftrag erfüllt.
Den Part Markus macht Bildung auch abgeschlossen. Kommen wir zu einer weiteren Sache, und zwar...
Manche Sachen sind mir halt wichtig.
Das ist auch in Ordnung so. Der Nachfolger, den du schon erwähnt hast, von Tutanchamun, war nicht, wie du auch erwähnt hast, er war Beamter. Also eine Sache, die mir sehr geläufig ist. Und er war, und dementsprechend war er nicht von königlichem Blut.
Was eine Nachfolge als Pharao doch unwesentlich erschwerte.
Und die Akzeptanz verringerte. Und dementsprechend griff er zu einem kleinen Kunstgriff, um es mal nett zu sagen.
Stopp. Also. Das wird hier zumindest so dargestellt. Was wir bis jetzt nämlich noch nicht erwähnt haben, es liegen zwei mumifizierte Föten lagen in dem Grab von Tutanchamun. Das ist auch Fakt.
Genau, so, zwei Mädchen.
Die sind beide zwischen 24 und 30 Wochen alt gewesen. Bei einem ist man sich nicht sicher, ob es überhaupt gelebt hat. Es ist wahrscheinlich eine Totgeburt gewesen. Das andere hat auf jeden Fall mal gelebt. Mehr oder weniger gut erhalten bis heute. Auch da ist nicht so richtig geklärt, warum eigentlich. Genau. Aber Abdul, der hat eine Erklärung. Jetzt du.
Also, kurz gesagt, ich muss kurz noch die Theorie aufbringen. Und zwar, Ehe verzehrte ein Gehirn der beiden Töchter. Also eins von der beiden Töchtergehirne wurde verzehrt in dem Glauben, dass das Göttliche und Königliche somit auf ihn als nicht göttlich-königlichen übergeht. Also er wollte quasi das körperlich in sich bringen.
Richtig. Also wir haben hier ein Leitmotiv von vielen, in vielen Kulturen vorkommenden rituellem Kannibalismus, in dem der Sitz von Geist und Seele, dann nimmt man hier mal an, in dem einen Glaubenskreis, das sei das Gehirn, in dem anderen sagt man, es ist das Herz. Wir überlegen mal an viele archaische Volksstämme, die Herzen ihrer Gegner oder der Jagdbeute verzehrt haben oder das heute sogar noch tun, dass der Jäger das Herz der Beute bekommt. Der Glauben, dass Stärke, Seele, Geist und Spiritualität des erlegten Tieres oder des getöteten Menschen in denjenigen, der es verspeist, übergehen.
Und da könnte ich eine Kleinigkeit noch erzählen, aber die würde jetzt ein bisschen weit rausführen. Also jedenfalls, erzähle ich kurz.
Ja, mach doch.
Es gibt solche Bräuche nicht in Sachen des menschlichen Kannibalismus, aber diese Trophäenbildung mit der anderen Seite in Kriegsgebieten. Und zwar gibt es zwei Varianten. Wenn sich zwei, aus eigener Erfahrung weiß ich das ein bisschen, wenn sich zwei Scharfschützen duellieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du erschießt den Scharfschützen auf der anderen Seite und wenn das substantiviert ist, dann nimmst du die Kammer, also die Hülse aus seiner Kammer und behältst sie und trägst sie bei dir. Dann gibt es die gesteigerte Form. Kommst du so nah an den gegnerischen Schützen ran, dann kriegst du den sogenannten Wildschweinzahn und dann nimmst du die Patrone aus seiner Kammer und behältst sie.
Ha.
Das ist die höchste Form der Trophäe, die du
darf in ich, dem Darf ich mal fragen, woher du dieses Wissen in deinem jungen Produktionsassistentenleben beziehst?
Es gab ein Leben vor Podcasts.
Schotter.
Ja, ich selber habe die Erfahrung natürlich nicht machen müssen, aber es gab Leute, die das.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viele Patronenhülsen hast du zu Hause?
keine. Zum Glück nicht. Auch eine Erfahrung, auf die ich nicht scharf gewesen wäre, im Ehrlichen, wenn ich mit mir ganz ehrlich bin, in beiden Richtungen nicht.
Ja.
In keiner Richtung. Gut.
Deswegen lassen die Scharfschützen.
Genau.
Der war jetzt äußerst platt.
Und ohne A, dann, ohne R. Mhm. Aha.
Gut.
Also kommen wir in die Geschichte zurück. Leute, verzeiht uns, dass wir in den letzten Folgen irgendwie so ein bisschen in den albernen Content abgleiten teilweise. Wir bessern uns da wieder. Jedenfalls deutet der Erzähler darauf hin, dass eine Verwandtschaft hergestellt wurde, weil er das Gehirn aß und dass Menschenopfer in vielen Kulturen nicht ganz unüblich waren. Und der am PC von Sheikh al-Rashid wird recherchiert und das Ergebnis, der kleinere Fötus war unversehrt, dem größeren wurde das Gehirn entfernt und zwar, und jetzt wird's relativ interessant, mit einem Spezialinstrument, was schon mal darauf hindeutete, dass sich die Ägypter darüber klar waren, dass sie dafür ein spezielles Instrument brauchten,
ja.
Jedenfalls größentechnisch. Dass sie sich durchaus darüber im Klaren waren, wie es da aussah in diesem Kopf, dass es da zu entnehmen war und welches extra angefertigt wurde. So
es wurde extra angefertigt, weil es so klein war für den, genau. Für den Fötus, nicht wahr?
Genau. Und angeblich wurde dieses Instrument nach dem Fund weggeworfen. Aus meiner Sicht völliger Blödsinn.
Ist historisch?
Kein Historiker hätte sowas weggeworfen.
Also ich denke auch, also es ist tatsächlich in vielen Quellen beschrieben, dass es tatsächlich bei der Erstuntersuchung ja, weggeworfen wurde. Ich denke, dass es entweder tatsächlich einfach wegen der Einzigartigkeit vielleicht mitgenommen wurde, verschlampt wurde, übersehen wurde. Vielleicht ist die Existenz dieses Instruments auch eine Legende, was auch immer. Also absichtlich weggeworfen, weil man dachte, ach, das ist doch nichts. Naja, das halte ich auch eher für unglaubwürdig. Ist aber tatsächlich, also ja, dieses Ding ist verschwunden im Laufe der Untersuchung. Aber genau. es ist noch katalogisiert worden.
Aber was wohl relativ verbrieft ist, ist, dass der Untersuchende Douglas Derry derartig grob mit dieser Mumie umging und teilweise mit Hammer und Meißel gearbeitet hat. Und dass es schwierig war, die Untersuchungsergebnisse nachher zu verifizieren, weil bei dieser Untersuchung wurden angeblich auch wieder eine Skoliose und andere Verformungen festgestellt.
Richtig, und zwar von einem Radio. Achso, ja, erzähl erst mal.
Wo ich mich frage, wenn der Voruntersucher schon so grob damit rumarbeitete.
Was kann man da noch untersuchen?
Was ist dann noch ja, wirklich gut, versichert? Ist
halt immer die Frage, wie gut die Leute im Puzzeln sind. Ne? Also ich denke, man kann schon noch das eine oder andere da rekonstruieren. Naja, Untersuchung wurde übrigens, und das wird hier auch nochmal fix thematisiert, so ein kurzer Einschub von einem Radiologen namens Boyer. Und nun stell sich doch einmal mal vor, die Ehefrau von Lord Carnarvon ist eine geborene Boyer. Wenn mal da nicht auch irgendwo ein Zusammenhang besteht, aber es wird nicht weiter verfolgt.
Doch, es wird gesagt, dass auf den alten Fotos dieser Boyer,
stimmt,
Ned Mikler ähnlich sieht. Das wird ja gesagt.
Ach, richtig, stimmt.
Der sieht ihm ja ähnlich auf den Fotos. Und da gibt's
zum Verwechseln, sagen sie sogar.
Ja, genau. Und da kann man natürlich schon wieder schön mutmaßen, Mikler, auch eine windige Figur in dem ganzen Thema.
Wer ist das eigentlich? Wir wissen, er ist noch lebt. Er ist ja auch aufgetaucht wie
genau.
Belzebub aus der Hölle, ist wieder verschwunden.
Aber also er ist wie im letzten Teil die Journalistin, er starb aber nicht. Also er lebt ja noch, das wurde gesagt. Er ist ja weg, aber er lebte noch. Und Ned Mikler ist ja dieser Psychiater und Ägyptologe und Symboldeuter. Und also so wie Georg. Georg ist ja Drachentöter und Hacker und alles.
Kind Europas.
Auch.
Alles sowas.
Alles sowas. Lichts und also die haben alle viele Jobs und dementsprechend nicht, muss man nicht, da auch weitergehen.
Nicht der Sohn des Lichts, das ist
genau.
Das ist Jack Slaughter.
Eine Serie, die wir irgendwann mal machen. Genau. Und die Frage stellt sich, ist Ned Mikler mit dem Boyers verwandt und welche Ziele hat er eigentlich? Und wenn man bedenkt, wie T-Rex und Nolo eigentlich nach Luxor kamen, nämlich mit Ned Mikler, dann stellt sich die Frage nach den Zielen wieder. Und natürlich stellt sich wieder die Frage, ist T-Rex wieder zu einer Art Spielball geworden, bloß diesmal mit anderen Spielern?
Ja.
Ne? Also diese Frage, die kommt immer wieder mal vor, aber hier ist es halt so. Und mit einem Auto von Sheikh al-Rashid fährt man nach Luxor, um mit Mikler zu reden. Der ist aber nicht mehr auf dem Raddampfer und der ist mit dem Auto nach Kairo.
Der ist weg. Richtig. Und die beiden entschließen sich auch kurz entschlossen, sie überlegen nochmal so ein bisschen, weil Abdul ihnen ja Schutz angeboten hätte, dieser Schutz aber eben nur bei ihm dort gelte. Dieser Gedanke wird aber relativ fix über den Haufen geworfen und wieder lockt das Abenteuer. Sie verfolgen ihn nach Kairo in ein Hotel. Und hier passiert eigentlich was ganz Witziges, weil Georg gibt sich auch äußerst gewieft und fragt an der Rezeption des Hotels, ob denn Mr. Mickler denn auch da wäre und ob die Rezeptionistin sagt so, ja, der ist hier Gast bei uns, da ist sie auch sehr auskunftsfreudig. Sie würde ihn mal anrufen und was sie dann melden solle. Und er sagt, er wollte eigentlich nur fragen, ob er zu einem vielleicht zu einem Gespräch bereit wäre. Sein Name wäre Banner.
Das fand ich gut.
Das fand ich auch sehr gut. Das fand ich auch sehr gut. Erst fand ich es ein bisschen plump und ich dachte so, na, was wird denn das jetzt? Aber die Rezeptionistin, die ruft dann also auf dem Zimmer an und er ist nicht da und dann löst sich das Ganze auch wieder auf. T-Rex in seiner unendlichen Genialität hat aber natürlich die Nummer mitgeschnitten, die die Rezeptionistin gewählt hat. Und da die ja mit der Zimmernummer korreliert, machen sie sich also kurzerhand, Georg bester Laune, weil er echt gerade einen großen Wurf gelandet hat, auf den Weg zum Zimmer und Nolo fragt, warum er sich denn als Banner vorgestellt hatte. Und da sagt er sehr clever, um nicht mehr Spuren zu hinterlassen als unbedingt notwendig. Was dann am Ende doch relativ clever ist. Das ist nicht nur ein kleiner humoristischer Einwurf, sondern ja, das ist eigentlich clever.
Das aber immer, wenn du dich erinnerst, auch an die Pathologiefolge im Krankenhaus Neukölln oder an einigen. Bei Georg ist es so, dass seine Agenten-Moves immer mal wieder so hervorblitzen. Also erst momentan noch nicht so, er hat doch teilweise unbeholfene Momente und wird wieder zum ganz normalen Hacker. Aber hier hat er wieder so ein paar Momente, wo er doch sein erworbenes Wissen ganz gut einsetzt. Das ist eine Zeit lang nicht immer so gewesen. Also hier gefällt es mir wieder ganz gut. Natürlich ist das Zimmer von Mickler im 23. Stock. Wo sollte es auch sonst sein?
Ja, absolut. Ne? Und natürlich stellt Georg auch hier weiterhin seine unglaublichen Agentenfähigkeiten unter Beweis, denn er öffnet das moderne Hotel mit Nolos Haarspange.
Ja, das fand ich auch ziemlich stark. Wer in letzter Zeit mal im Hotel war, weiß, dass man eigentlich so ein Kärtchen bräuchte.
Ah gut, das ist ja auch alles schon ein bisschen her jetzt. Ne? Ja. Also die Handlung ist ja schon ein bisschen her. Trotzdem wird es ja als luxuriöses Hotel bezeichnet. Ich weiß nicht, also was auch immer, auch wenn es ein normales Schloss ist, ich weiß nicht, Leute. Wer von euch hat schon mal probiert, ein normales Schloss mit einer Haarspange aufzukriegen? Ja, ich auch. Ich habe es getan. Ich habe es aber nicht aufgekriegt. Aber man muss eben auch, du auch, nicht wahr? Hm? Du auch. Du hast auch den Finger geworfen, hast du auch probiert. Hast du es geschafft?
Ich habe es nicht mit einer Haarspange probiert, aber ja.
Also, man muss allerdings auch wissen, Georg ist Hacker aus der Berliner Szene. Somit ist Georg mit Sicherheit auch Stammkunde beim Chaos Computer Club gewesen. Auch da war ich in meiner Jugend von Zeit zu Zeit mal und habe sehr gerne die Chaos-Kongresse besucht. Und auf einem dieser Chaos-Kongresse, ich glaube sogar auf meinem ersten, habe ich auch mein erstes Dietrich-Set gekauft. Die gibt's da frei verkäuflich und in diesem Jahr wurde auch die aktuelle, bin ich mir sicher, ob es war eine Meisterschaft, entweder eine deutsche Meisterschaft oder sogar eine Weltmeisterschaft, im Schlösserknacken.
Ja, Lockpicking.
Lockpicking, genau, das wurde dort auf dem Chaos Computer, oder auf dem Chaos Kongress abgehalten.
Jo.
Und das ist also eine Szene, die dort auch relativ verbreitet war und so könnte man natürlich jetzt auch davon ausgehen, dass Georg da vielleicht auch einfach sich mal hier und da den einen oder anderen Trick abgeschaut.
Ja, vielleicht hat er auch das Panzerknacker-Magazin abonniert, man weiß es nicht. Also jedenfalls, das Zimmer ist sehr luxuriös, wo sie dann reinkommen. Und im Zimmer liegt natürlich das Märchen Die Kinder von Hameln.
Natürlich, sagt er. Natürlich, sagt er.
Ja. Was sollte denn da sonst für Märchen liegen? Der Struwwelpeter?
Hätte er vielleicht die Times
erwartet. Wilhelm Busch? Man weiß es nicht. Also jedenfalls liegen da die Kinder von Hameln. Natürlich ist es so, weil wir wissen doch, naja. Also auf jeden Fall, das ist sozusagen die klassische alte Version des Rattenfängers von Hameln. Deswegen auch die Nennung der Kinder von Hameln. Nolo kennt diese Geschichte nicht. Wir werden dann noch erfahren in anderen Folgen, warum das nicht so ihre Kenntnis ist. Und liest sich diese Geschichte im Kurzen durch Die Grundgeschichte des Rattenfängers Frau Hameln ist relativ schnell erzählt. Ein Mann verspricht der Stadt Hameln, die eine Rattenplage, die dort vorherrscht, zu entfernen. Er kommt mit einer Flöte. Als er diese Flöte spielt, folgen ihm die Ratten. Er führt sie aus der Stadt.
Witzig ist, dass ja im Originaltext wird der Flötenspieler als Pieper bezeichnet.
Als Pieper, genau. Dazu kommen wir auch noch. Und als er nicht bezahlt wird, seinen Lohn nicht erhält, nimmt er wieder diese Flöte, läuft wieder durch die Stadt. Doch diesmal folgen ihm nicht die Ratten, weil die sind ja nicht mehr da, sondern die Kinder.
Richtig.
Und es gibt eine kleine, in dieser ganzen Geschichte, eine Nebengeschichte. Zwei Kinder überleben. Also drei, eins kommt zu spät, ja.
Richtig.
Zwei Kinder überleben. Aber haben das Problem, eines ist blind, das andere ist stumm. Das eine hat nichts gesehen und das andere kann es nicht erzählen.
Ja.
Und da ist die Geschichte, da gibt es so einen Zirkelschluss und die Geschichte. Und
das dritte Kind ist lustigerweise einfach umgedreht, weil es seinen Wams vergessen hatte und kam dann zu spät.
Sprich,
hat
die Jacke. Anderen verpasst. Mhm, genau. Und dazu gibt es diese klassische Geschichte. Und diese liegt dort rum und man sieht eine Parallele. Weil Tutanchamun wurde mit seinen Kindern begraben. Und Georg sieht da sogar eine, wie er sagt, Spiegelsymmetrie. In Ägypten wurden die Kinder benutzt, um einen König zu erzeugen. Da kommen wir wieder auf diese Gehirngeschichte. Und hier in Hameln wurden lebende Kinder genutzt, um den König der Finsternis zu huldigen. Ich finde diesen Schluss ein sehr, wie soll man das sagen, ein sehr forschen Moment, oder?
Das hast du schön ausgedrückt. Ich habe es einfach nicht kapiert.
Genau.
Ich habe es immer und immer wieder gehört. Ich habe Georgs Rückschluss einfach nicht verstanden. Ganz schlicht und ergreifend.
Weißt du, was in meiner Notiz hier steht? Nur mal, um mal klar zu machen, warum ich so vorsichtig hier ausgedrückt hat. In meiner Notiz steht wörtlich, in Klammern, der Teufel, Fragezeichen. Echt jetzt?
Ja, genau. Also,
man muss dazu sagen, Entschuldigung mal ganz kurz, man muss dazu sagen, Satanismus-Thesen, gerne mal genommen bei Offenbarung 23, mir durch die Bank weg teilweise zu steil, hier auch wieder.
Ja, ja, äußerst zu steil. Aber ich denke mal, an dieser Stelle ist es einfach der Tatsache geschuldet, dass man diese Story jetzt wirklich konsequent verlagern möchte und auch woanders hinführen möchte. Man muss die Story vorantreiben, weil ansonsten hängen wir, wenn wir uns da jetzt mit wahnsinnigen Erklärungen aufhalten, hängen wir noch für zwei weitere Folgen in Kairo fest. Und dann
steigen wir aus, ehrlich.
Und dann steigen wir aus, weil dann ist zu viel Ägypten gewesen. Das heißt, es muss hier an dieser Stelle muss einfach eine schnelle Wendung her und die hat Georg auch äußerst skurril, aber er hat sie eben herbeigeführt. Georg vermutet auch noch, dass das Grab von Tutanchamun im Westen und der Poppenberg, wo die Kinder vom Hameln verschwunden sein sollen, im Osten.
Ja, jetzt kommen wieder ganz wilde Thesen über Osten, Westen, Occident, ja, Orient.
Genau. Also das ist etwa genauso gewagt wie die These, die er vorher da angestellt hatte mit dem Herrn der Finsternis. Das ist schon alles äußerst verworren. Aber wie gesagt, es treibt uns in der Handlung voran. Und es treibt logischerweise damit auch Nolo und Georg weiter. Denn man überlegt nun, wo ist denn der Herr Mikler jetzt hin?
Und Moment, ganz kurz mal, nur der Vollständigkeit halber, um die Sache reinzubringen. Ich würde gerne noch, Sie kommen auf diesen Spruch, der auf einem Haus steht, der die Geschichte so ein bisschen umreißt. Und da gibt es ein Spruchband, was auf einem Haus eingeschnitzt ist. Und dieser Text lautet, nur mal kurz, Anno 1284, am Tage Johannes und Pauli war der 26. Juni durch einen Pieper mit allerlei Farbe bekleidet gewesen. 130 Kinder verleidet, bin in Hamel geboren, zu Kalvarien bei den Köppen verloren. So, das ist die originale Schrift. Ich habe es ein bisschen eingegradet, sie steht ein bisschen krummer da. Kalvarien kann man übersetzen mit des Schädels Ort. So habe ich es gefunden. Georg sagt Schädelstätte, finde ich, ja.
Ja, Kalvarien, allgemeiner Begriff auch für Grabstätten, für
Schädelstätte klingt für mich nach dem Namen einer sehr merkwürdigen Kneipe.
Da würde ich auf jeden Fall reingehen. Und ja. Wie sieht's aus? Heute Abend noch auf dem Bierchen in die Schädelstätte?
Finde ich doch ein bisschen. Ja. Das ist kein Businessplan, liebe Leute. Ja. Und dann kommen wir in ein neues Kapitel und da stellt sich die Frage, die wir uns auch die ganze Zeit auch stellen: Wer ist Ned Mikler? Wer ist er eigentlich? Ein Psychiater, ein Ägyptologe, ein Märchendeuter?
Und Panama-Hutträger. Also auf jeden Fall eine äußerst rätselhafte und skurrile Figur, die auch irgendwie wichtig erscheint und die auch Nolo und Georg so wichtig ist, dass sie ihn weiter nachverfolgen.
Die ich in ihrer Konstruktion aber ein bisschen mag. Also ich finde sie eigentlich ein bisschen nett.
Alleine schon mal deswegen, weil der Sprecher natürlich genial ist, weil er früher der Erzähler war, einer der vorigen Protagonisten, ING, gestorben ist in der Handlung, in die Erzählerrolle gewechselt hat. Das heißt, also das zeigt uns ganz klar, von Mikler können wir noch eine ganze Menge erwarten.
Ja, und wann streitet er sich mit Peter Lustig?
Okay, den habe ich jetzt nicht verstanden.
Wann wird er zum Nachbarn von Peter Lustig? Helmut Kraus ist der Nachbar von Peter Lustig.
Ach Gott, oh weia, mein ich auch so weit habe ich noch nicht um die Ecke gedacht. Du hast natürlich vollkommen recht.
Ja, naja. Und das als Programmchef, da werden wir noch drüber reden. Also jedenfalls entscheiden sich Georg Nolo in ihrem
Langsam
Hotelzimmer.
Langsam bist du ganz schön aufmüpfig.
Ja, lebt damit. Und die Nolo entscheiden sich, ihn im Hotelzimmer zur Rede zu stellen und wollen ihn weiter überwachen. Und durch eine kleine Bestechung erfahren sie beim Concierge, dass Mikler am nächsten Tag nach Frankfurt am Main fliegt. Wie du sagst, sie wollen die Geschichte verlagern. Also man merkt jetzt doch, die Schreiber müssen jetzt so langsam den Ort verlassen.
Wir müssen Ägypten loslassen.
Wir müssen Ägypten loslassen. Und das macht man. Und genau das macht man auch
sehr gut. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Satz gewesen ist, der in der Regie auch gefallen ist. Ja. Wir müssen Ägypten jetzt loslassen.
Weg hier. Wir müssen halt echt genug Ägyptologie jetzt. Und dann macht man es sogar noch so schlau und sagt, Nolo und Georg wollen ihm zuvorkommen und fliegen gleich nach Frankfurt am Main vor ihm und wollen ihn am Flughafen abpassen.
Schaffen sie auch.
Und sie passen ihn ab und sie verfolgen ihn mit einem Taxi. Und da spielte mein Kopf wieder verrückt, weil es gibt nichts, was ich mir schon so oft vorgestellt habe, zu sagen, in ein Taxi zu springen und sagen, folgen Sie diesem Wagen.
Ja, das wollten wir alle schon mal machen, oder?
Ich glaube, also nur um zu sehen, ob der Typ das macht, weil ich meine, gut, dem Taxifahrer könnte scheißegal sein, der kriegt sein Geld dafür.
Wisst ihr was, Leute? Wir haben ja geplant, in diesem, wenn das Wetter draußen wieder ein bisschen schöner ist, dass wir ein paar der historischen und benannten Orte hier mal besuchen und euch natürlich auch optisch und fotografisch ein bisschen Content bieten davon, wie wir diese Städten besuchen, wie zum Beispiel das Studentenheim in der Berliner Suarezstraße. Ich habe jetzt gerade so die Idee, lass uns das doch einfach mal probieren. Das schreiben wir uns echt auf den Zettel. Wir nehmen uns ein Taxi dahin und sagen einfach, wir sagen im ersten Mal gar nicht Rainwater, wir sagen einfach nur, folgen Sie diesem Wagen. Und damit können wir euch allen und uns die Frage beantworten, klappt das? Macht er das mit?
Also, ich wäre sehr dabei. Ja, Mikler ist jedenfalls sehr gut bewacht und er hat auch Bodyguards dabei und man fährt ihm hinterher. An der Börse in Frankfurt am Main, ich weiß nicht, wer da schon mal war, steigen sie aus, weil
er fährt in die Garage.
Er fährt in die Tiefgarage, verschwindet darin samt Auto und sie warten davor. Und weil sie sich gerade so umsehen können, sehen sie eine Fassade mit Widderhörnern. Widderhörner, wir erinnern uns, Tutanchamun, wir sind wieder da.
Also genau, Amun, Gott der Fruchtbarkeit genau, und so weiter
und so weiter. Wir haben es wieder, also wir haben den Kreisschluss wieder geschafft. Und Georg hingegen ist aber ganz anders gepolt. Er entdeckt das großflächige Überwachungsequipment, was in solchen Vierteln nicht ganz ungewöhnlich ist. Also er sieht Überwachungskameras und so weiter. Das ist also jedem, der vielleicht mal, auch wenn ihr nicht aus Berlin seid, wenn ihr die Friedrichstraße langlauft und habt mal in gewisser Höhe zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock ein gewisses Auge, dann werdet ihr auch in der Friedrichstraße eine große Anzahl an Überwachungskameras sehen. So das ist nicht so selten, aber trotzdem fällt ihm das auf.
Richtig.
Und weil er da nicht drauf erscheinen möchte, verzieht er sich in ein Café mit Nolo.
Gegenüber, genau. Die Erzählerstimme setzt ein, dass sich die beiden in das Café gegenüber setzen. Und die Stimme von Ian sagt, dass Georg sich an einen Tisch setzt und als erstes mal seinen Laptop hochfährt. Und Ian sagt, aber eigentlich ist es ja mein Laptop.
Den fand ich schön.
Den fand ich richtig schön, weil er hat die vierte Wand nicht durchbrochen, aber er hat sie echt hart zum Wackeln gebracht. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Lustig ist, wie er die sichtbare WLAN-Antenne erwähnt. Haben wir heute alle? Damals aber ein Ding. Ich habe mal nachgeguckt. Wir hatten seinerzeit, also das ist ja jetzt 2009, müsste das ja ungefähr sein, zwischen 2010. Die Folge ist von 2011. Also 2009 hat eine WLAN-fähige Datenkarte noch 300 D-Mark gekostet.
Ja, ja. Und hatte auch noch eine Antenne.
Ja, 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 da war noch richtig Technik dran.
Ja. Georg klebt jedenfalls die große Antenne unter den Tisch. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das hätte in dem Café da auch überhaupt niemanden interessiert, ob die Antenne, aber na gut. Egal. Er hat sie halt unter den Tisch geklebt und erklärt Nolo so ein ganz kleines bisschen aus seinem eigentlichen Fachgebiet, nämlich, dass das eigentlich alles relativ easy ist und dass die Leute sich meistens an der Stelle viel zu sicher fühlen und er sich dann einfach mal ganz nonchalant gegenüber in das Gebäude, in das Sicherheitssystem des Gebäudes hackt. Und er stellt es ja bildlich dar. Ja, ach, guck mal hier, hier ist ja ein Schreiben da und das hat der an den geschickt und guck mal hier und ach, irgendwo gibt's immer so einen Techniker, der hat sich irgendwo eine Backdoor geschaffen, damit er nicht immer zur Security rennen muss, um sich da einwählen zu können, wenn er irgendwas reparieren muss. Und so geht das Ganze also, dann eben durch.
Wenn ich kurz mal einhaken darf. Man merkt diesem Teil der Geschichte eine Sache an. David Nathan hat sich mit irgendjemandem zusammengesetzt oder die Leute, die es geschrieben haben, Lars Ernst-Dieter Luke, sich zusammengesetzt und haben sich mit jemandem, der in dieser Thematik drin ist, ein bisschen Rat geholt.
Okay.
Und man merkt eins an, sie haben es nicht ganz verstanden. Also das
okay, ich habe davon echt null Ahnung.
Also der Punkt ist, die Königsklasse im Hacken ist folgende. Du kommst dann relativ weit in Computersystemen, wenn du die Betriebssysteme nicht mehr brauchst. Das heißt, wenn du in dem Bereich der Maschinensprache unterhalb der Betriebssysteme arbeiten kannst, dann kommst du viel leichter, weil alle Verschlüsselungen auf Programmen basieren. Aber wenn du auf der Maschinensprache-Ebene bist, dann existieren viele Programme gar nicht, die verschlüsseln können. Das ist aber das sind wirklich nur Zahlengewirre. Da muss man sehr gut drin sein, um da herum zu programmieren. Da muss man sehr viel Kenntnis haben. Wenn du aber da bist, dann kannst du sehr viel mehr reinlesen in das System und du kannst dich viel mehr anknüpfen an Sachen, die einfach mal offen liegen. Also es ist kein Hacken im Sinne von einen Code knacken, sondern das ist einfach hohe Kenntnis von Dechiffrierung und Chiffrierung, die einfach nur klar zu lesen wäre, wenn man die Sprache verstünde. Das ist aber jetzt nur so ein bisschen jetzt hier Fachgewirre. Also jedenfalls, was er da so nonchalant sagt, er befindet sich auf der Maschinensprache-Ebene und über diese Maschinensprache-Ebene findet er diesen Remote-Zugang, diesen Bedienzugang, den man als ITler hat und über den verschafft er sich Zugang zu diesem Hauptserver und kann in die Dateien sehen. So, jetzt du, Entschuldigung.
Genau.
Reine Onanie gerade gewesen.
Ja, aber äußerst interessant. Ich kann ja auch immer noch mal was lernen. Vielen Dank. Man findet daraufhin ein paar Dokumente. Die einen drehen sich über die anfangs in der Nachrichtenmeldung schon erwähnten vermissten Fälle und dieses 1%, was dort immer als ungeklärt bleibt. Und Georg schließt auch sofort den Schluss und Moment mal, Hameln, das waren doch auch 130 Kinder, ja, und er kommt jetzt langsam an diesen Punkt, so verdammte Hacke, das kann doch kein Zufall sein. Und dann wird noch ein anderes Dokument gefunden, und zwar über den Osterwaldberg, auf dem ein steinernes Herz steht. Dieses steinerne Herz, nebenbei gesagt, liebe Hörer, gibt es tatsächlich. Es wird im Content zu unserem Podcast auch im Weiteren aufgeführt, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und dieses steinerne Herz, was eigentlich ein Pilgermal ist, wurde über der sogenannten Drachenschlucht errichtet. Und diese Drachenschlucht, die wäre also unter anderem zu Opfern, zu Jungfrauenopfern und so weiter. Und das alles steht in diesem Dokument drin. Wir wollen das mal nicht ganz so doll ausführen, damit für euch auch noch was zum Hören bleibt. Das klingt auf jeden Fall alles mystisch und wir haben schon wieder das Thema Menschenopfer am Haken. Ganz kurz, nur hier am Sidefact, hier ist eine ganze Menge dazu gesponnen. Wie gesagt, das steinerne Herz gibt es. Die Drachenschlucht in der Nähe auch, die allerdings logischerdings nur den Namen trägt. Dass da irgendwelche Opferungen durchgeführt wurden, ist, soweit ich recherchieren konnte, nicht bekannt. Und dieses steinerne Herz ist eben, wie gesagt, ist ein Pfadmal für die Pilger und ist keinesfalls irgendwie sowas wie als ein Opferstein oder sowas anzusehen.
Genau. Und natürlich wird eine Riesentheorie aufgesponnen, dass dieser Drache noch existiert und dass diese Höhle noch benutzt wird. Und das ist natürlich ein Riesenfall für den Drachentöter. Da wird natürlich.
Wie Nolo das auch sagt, das sollte doch mal der Drachentöter vorbeischauen. Was ich ehrlich gesagt auch äußerst gewitzt fand. Die Bemerkung war toll.
Die war schön. Man kommt sowieso so ein bisschen auf Wortwitz und deswegen ist es vielleicht auch okay, wenn wir manchmal ein bisschen alberner abgleiten, weil die Serie tut's ja auch. Und man kommt auf eine BKA-Statistik und man kommt natürlich darauf, dass quasi jährlich 139 Kinder verschwinden, was nicht stimmt. Es gibt eine relativ stabile Range, aber die ist leider nicht so stabil, wie man sich das vorstellt. Aber wir buchen das mal unter dichterischer Freiheit. Während man da sitzt, verlässt Mikla das Haus und wird durch die Frankfurter Innenstadt von Georg und Nolo verfolgt. Und sein mögliches Ziel ist der Frankfurter Dom, ein Backsteinbau. Und wir wissen alle, Backstein, da wird es geschichtlich und porös. Mhm. Da wissen wir alle, jetzt kommt was, das müssen wir uns noch merken. Und bei dieser Verfolgung von Mikla fällt eins auf, Mikla ist nicht nervös. Er hat überhaupt keine Sorge.
Der guckt sich auch gar nicht um.
Er fühlt sich nicht verfolgt, er sieht sich nicht um und so weiter. Und das ist schon ein Zeichen, entweder er kennt seine Verfolgung und er weiß oder er rechnet es ein und sagt, es ist egal. Oder er ist in dem Moment hat ungeschickte Momente. Jetzt wissen wir nicht unbedingt, ob Mikla da so eine nachrichtendienstliche Ader hat, die Georg mittlerweile zu entwickeln versucht.
Wir wissen ja noch gar nicht, was er überhaupt macht. Also nur, wir wissen nur, dass er jetzt den Panama-Hut gegen einen dunklen Anzug getauscht hat.
Und wir können aber somit auch sein Verhalten nicht deuten.
Sozusagen. Richtig.
Wir können einfach nur sagen, es ist so. Und er betritt eine Kirche und verschwindet rechts im Kirchenschiff hinter einer Tür. Und T-Rex und Nolo setzen dem Ganzen nach und sehen nach und der Raum hinter der Tür ist leer.
Wie vom Erdboden verschluckt und nach einigem Suchen finden sie eine weitere versteckte Tür, die nach draußen führt. Und in dem Moment, wo sie dann aber nach draußen treten, ist Mr. Mikla natürlich schon längst entfleucht. Und sie müssen sich eingestehen, dass sie den guten Mann verloren haben.
Also ab nach Hameln.
Richtig, hier kommt das nächste Ziel. Das heißt, solange wie wir auch in Ägypten festgehangen werden, jetzt wird wirklich richtig Fahrt aufgenommen. Was soll's weiter in Frankfurt? Jetzt geht's ab in Richtung Hameln. Und man stoppt in einem Ort unterwegs, und zwar in dem Ort Koppenbrügge.
Genau.
Dieser Koppenbrügge, dieser Ort, erinnert Georg hier im Hörspiel ein bisschen an diesen Merkvers, den Dirk uns gerade so wundervoll zitiert hat. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht selber rausgeschrieben habe, aber für irgendwas bilden wir dich ja auch
aus. Soll ich nochmal?
Unbedingt.
Gut, ich gebe ihn nochmal von. Anno 1284, am Tage Johannes und Pauli, war der 26. Juni, durch einen Pieper mit allerlei Farbe bekleidet gewesen. 130 Kinder verleitet, bin in Hamel geboren, zu Kalvarien bei den Koppen verloren.
Bei den Koppen.
So. Und wir sind auf der Koppenbrücke.
Genau. Also vielen Dank nochmal für den Vortrag. Nebenbei gesagt, Nolo geht auch nochmal ganz kurz auf die Reimform dieses Merkverses ein und sagt, was ich einen äußerst interessanten Gedanken habe, es ist ja erst in Reimform geschrieben. Hm. Und sie sagt, der wurde sicherlich in Reimform geschrieben, damit er im Nachhinein nicht allzu stark verändert wird. Genau. Damit das auffallen würde, was ich einen ausgesprochen cleveren Gedanken finde. Und jetzt dann ganz oft so Aufschriften an historischen Gebäuden oder an irgendwelchen Tafeln, die in Reimform geschrieben sind, bin ich ja doch geneigt, hier und da doch mal ein bisschen zu hinterfragen, warum hat derjenige das eigentlich in Reimform geschrieben? Hat das vielleicht tatsächlich so einen Ursprung gehabt? Finde ich eine äußerst interessante Frage.
Auf jeden Fall. Was aber interessant ist, Georg kann diesen Vers auswendig, laut Geschichte. Sie fragt ihn, ob er diesen Vers nochmal sagen kann und der kann ihn auswendig.
Ja gut, wenn ich dich den jetzt noch dreimal zitieren lasse, dann kannst du das auch.
Ja, aber Georg ist einer dieser Typen, die man in der Schule gehasst hat, die Korthosen trugen und immer im Tor stehen mussten. So schätze ich ihn jetzt ein. Nachdem er mit diesem Spruch
auswendig... Ich hatte auch Korthosen und ich habe auch mal im Tor gestanden. Ich weiß jetzt, ich bin nicht sicher, was du mir sagen möchtest.
Wir führen die Geschichte weiter. Also er sagt ihn auf, Koppenbrücke, Parallele, Fragezeichen. Und dann gibt es einen Hellweg, den Georg als Höllenweg betitelt.
Ja, witzig, ne? Also, womit fange ich denn jetzt am besten an? Ja, sie steigen dort in der Stadt aus. Der Hellweg, der hat irgendwie sein Interesse geweckt. Und zwar ist das hier wortstammtechnisch, ist das bei ihm mit den Erkenntnissen ganz witzig dargestellt. Er denkt nämlich an das englische Wort Hell. Höllenweg. So, und
genau.
Man trifft also auf eine alte, etwas schrullige Dame, die sich als übelst gruselig entpuppt.
Und ich hätte mit dir auch nicht gesprochen.
Ich habe es nicht mehr geschafft, den Namen zu recherchieren. Liebe Sprecherin dieser Dame, das ist eine Meisterleistung gewesen, ja. Weil bei mir haben sich innerhalb von 10 Sekunden haben sich alle Nackenhaare bis zum Fersenknochen aufgestellt. Also so toll gesprochen und so schön gruselig. Und die erzählt also erstmal so ein bisschen was über die Geschichte des Hellweges, nämlich dass es ein stets freigeschnittener Handelsweg war und dieser Weg deswegen immer hell war. Sie gibt aber auch zu bedenken, dass bei den Germanen die Göttin Hel, die wiederum eine Tochter, das ist jetzt eher so wieder mein Interessengebiet, eine Tochter des Gottes Lokis mit der Riesin Angerboda war, die war von ihren Halbgottkollegen, sie wurde zwar nach Asgard gebracht, war dort aber nicht ganz so beliebt, weil die anderen alle Angst vor ihr hatten, weil sie nämlich von der Hautfarbe halb Riesin und halb Gott war. Sah also ein bisschen putzig aus. Und im Endeffekt ist sie sozusagen als Göttin der Toten abgestellt worden. In der modernen Literatur, sagen wir mal Unterhaltung, könnt ihr das Ganze mal in den aktuellen Marvel-Thor-Filmen sehen, denn im dritten Film kommt die Göttin Hel vor und klaut dem lieben Thor ein Auge, sehr zu unserem Unmut. Cool dargestellt, geschichtlich oder mythologisch nicht sehr gut dargestellt. Sie ist eben eine Marvel-Superheldin, das ist halt so, muss man eben damit, oder Super-Schurkin, muss man mit leben. Und so könnte man eben sagen, dass viele, viele Germanen oder angelehnte Volksstämme haben ihre Toten an Wegen und an Wegkreuzungen bestattet. Und das waren sogenannte Todeswege, die Hehlwege. Geschichtlich korrekt dargestellt.
Ja, zwei Sachen haben mich gewundert. Also, alles gut. Als ich es gehört habe, habe ich gedacht, Hehlweg, heller Weg. Also doch nichts mit Hölle. Da war ich kurz ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, okay, doch nichts mit Hölle. Und dann erzählt sie noch, der ginge von Aachen nach Königsberg. Das war die Führung des Weges. Und sie erwähnt Deutschordenland. Und da war ich noch mal irritiert, weil ehrlich gesagt, vor Offenbarung 23 habe ich noch nie Deutschordenland als Begriff gehört. Also ich habe noch nie diesen Begriff gehört und er begegnet mir jetzt hier dauernd.
Ach so, ja, aber ich wollte sagen, im Rahmen des Hörspiels haben wir das schon. Ja,
öfter schon, aber davor ist es mir noch nie begegnet. Ja. Interessant fand ich auch, dass Nolo diese ältere Frau fragt, weil alte Leute ja immer alles wissen. Das war ja auch ein bisschen Altersdiskriminierung im heutigen Sinne.
Ja, das stimmt, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
Aber sie sagt, dann könnte die alten Frauen, weil alte Menschen wissen ja immer alles. Das war ein bisschen okay.
Ja.
Ja, weil wir müssen auch dran denken, wir kommen auch langsam in dieses Alter, wo wir gefragt werden. Macht auch nicht glücklicher. Und dann fragt T-Rex die Frau nach dem alten Wissen der Menschheit. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Tiefe. Und wo man Hinweise darauf fände. Und interessanterweise bejaht die Frau das. Und sie sagt, ja, eine dieser alten Traditionen hätte sie gerade auf dem Herd. Sie könnten ja gerne probieren. Ich weiß nicht.
Oh, da habe ich echt gedacht so, Mädels und Jungs.
Geht nicht mit.
Geht nicht in diese Hütte.
Genau. Ja? Also da war mir alles, also jeder, der da nicht am Kopfhörer saß und dachte, komisch, ich habe so ganz merkwürdige Hänsel- und Gretel-Vibes. Also ich hatte so wirklich ganz merkwürdige Ideen und dachte mir so, und Nolo sagt so, ja, kein Problem. Und ich denke, ja, wenn die da Köpfe kocht, was erzählt denn diese Frau?
Oder?
Ja.
Ey, ich fand's auch, also einerseits natürlich, wir wollten natürlich als Hörer, wollten wir alle, dass die mit hingehen. Wir wollten ja wissen, was in dem Topf kocht.
Ja, aber dann erzählen die noch, das Hexenhaus sofort, am Waldrand.
Ich habe sofort, ich weiß nicht, also könnt ihr euch alle dran erinnern, der erste Conan-Film, Conan der Barbar, wo die dann in diese Festung eindringen und die haben diesen riesen Kessel mit irgendwelcher trüben Suppe und da schlimmen Finger, Hände, Köpfe und sowas alles drin. Sowas hatte ich vor Augen. Oder weiß nicht, ob ihr Mataran und den Zauberkessel gesehen habt, sowas. Ja, schon gruselig.
Also, ja, also wir müssen jetzt mal so ein bisschen. So, also dieser Mus, der wird, sie hat ein Wittmus auf dem Herd.
Was einen weißen Mus.
Weiße Mus, genau. Ein angeblich uraltes Rezept. Und dieser Mus wurde an ziehende Pilger ausgegeben, die ja dann wahrscheinlich von der langen Reise geschwächt waren. Nol und Georg sind ja gewissermaßen hingepilgert. Und Witmus ist ein Gemisch aus Mehl, Wasser und Salz, was schon in sich
naja. Jetzt nicht sonderlich lecker klingt, aber auf jeden Fall echt nahrhaft ist, ne?
Ja, aber
also wir haben hier eine leichte Darreichungsform, kohlenhydratreich mit Salzen für die Elektrolyte. Das heißt, rein theoretisch ist das eigentlich eine tolle Pilgernahrung. Es ist einfach. Es ist nicht überzogen, also man kann sich hier auf keinen Fall der Gefräßigkeit oder der Schlemmerei, die darf man sich da nicht vorwerfen lassen, aber es gibt einem auf jeden Fall Kraft für den nächsten Wegtag.
Ja, also es gibt eine kurze Sache und Georg fragt, was der Witmus wohl in der Vergangenheit war und diese Frau nimmt die Frage auf und sagte, dieser Mus sollte von den Sünden reinigen und dann wirft sie Fragen auf, die werden wir jetzt gar nicht so tief bearbeiten, aber ich mache mal die Fragen auf und sagt so, wie reinigt man Sünden? Im Christentum isst man den Leib Christi, was ja, wie wir wissen, Oblat ist.
Was ein äußerst interessanter Gedanke ist und es wird auch eindeutig geäußert, die Christen genau. Essen ihren Gott.
Genau, den Leib Christi, so und sie sagt, und sie stellt das in den Raum, ist das ein Zauber? Und sie fragt, wie mächtig der Zauber wäre und wie mächtig wäre dieser Zauber, wenn der Leib echt wäre?
Ja.
Das ist die Frage dahinter.
Richtig. Wir kommen hier auch zu solchen Anmerkungen, dass früher ja mal es sogenannte Ablassmärkte gab. Ist übrigens auch weiterhin belegt. Koppenbrücken hatte so eine solche Veranstaltung. Das heißt, da sind die Leute mit ihren schwarzen Seelen aus den umliegenden Landen dorthin gepilgert, um dort durch den Ablasshandel, der damals ja von der katholischen Kirche noch gepflegt wurde, um sich dort von ihren Sünden befreien lassen zu können. Das wurde damals gegen Geld gemacht und sie wirft eben jetzt hier, die alte Dame wirft jetzt halt hier nochmal so in den Ring. Und was gäbe es denn Reineres als die Seele eines unschuldigen Kindes? Und spätestens hier muss unter dem hartgesottesten Zuhörer so langsam der Gruselfaktor auch bewusst gewinnen, weil es wird alles so schön subtil serviert und alles so schon leicht gekratzt, das geht alles schon so ein bisschen an die Ekelgrenze.
Auf jeden Fall, aber das ist auch ein bisschen mal wieder nach einigen Folgen, hier hat man so ein bisschen versucht Schwung aufzunehmen, was auch dem der ganzen Sache ein bisschen gut tut, der Reihe. Ich würde jetzt mal ein bisschen raffen und zwar, der Erzähler erzählt jetzt, dass Nolo und T-Rex recherchieren im Gasthaus. Nolo fragt, ob er glaubt, dass wirklich Hirn im Witmus war. Das wird dann alles so ein bisschen, dann kommen ein paar Sachen, dass es einen Graf Nikolaus von Spiegelberg gab, der dem Rattenfänger von Hameln ähnlich sah. Dann gibt es ein paar Theorien über die Burg. Dann gibt es Theorien über die Reinheit, Auslese, Hirsche, den Deutschorden und. Dann kommt auch mal wieder eine Zusammenhang mit dem Pharao.
Ja, ja, hier kommt auch wieder Georg zum Spiel und hat wieder so ein Erguss von
Zusammenhängen,
die man auch nach dreimal hören schon wieder nicht kapiert hat.
Genau.
Also auch hier wird, glaube ich, ein bisschen deutlich, ja, wir haben ein bisschen Zeit verloren, wir müssen das jetzt mal wieder ein bisschen aufholen.
Genau, und dann gipfelt das Ganze in der Darstellung über einen Deister Sandstein, der unter anderem im Berliner Reichstag verbaut ist. Und dann sagt T-Rex auch noch so ganz vieltragend, das Parlament wurde aus Blut gebaut. Das fand ich auch, da wurde die ganz große Schippe aufgemacht. Ja,
also hier hat man aber auch schon, ich denke, man hat auch hier wieder mächtige Worte gewählt. Ne? Also wenn man jetzt so ein großes Symbol, sagen wir mal jetzt einfach mal des Friedens und unserer heutigen Demokratie, das in Blut getränkt sieht, ist das ein äußerst mächtiges Bild, was er vermittelt, was wahrscheinlich in diesem Gruselzusammenhang hier einfach gewählt wurde, würde ich sagen.
Ja, also fand ich auch. War mir jetzt persönlich ein bisschen viel, aber lass mal so einfach stehen. So, und dann geht es weiter. Nolo und T-Rex erkunden den Osterwald. Komischerweise lässt er den Laptop im Auto und bei mir im Kopf sofort, hä?
Nee. Er liefert den Grund. Er muss Verpflegung mitnehmen, der hat nur die Laptoptasche dabei. Er packt die Verpflegung in die Laptoptasche und nimmt die Laptoptasche mit. Deswegen, ich habe auch erst gedacht, Was soll das jetzt? Der wird doch bestimmt geklaut. Nee, ist gar nicht Punkt der Sache. Hm. Gut, sie hätten einfach sagen können, er hatte auch noch einen Rucksack dabei. Aber
genau. Also wir raffen das auch noch, waren weiter. Also es gibt einen Spaziergang im Wald irgendwie.
Und jetzt wird's heiß.
Naja, gut, er hat Ende. Fast. Wir sind am Ende des Tages von Ultima Thule und er hat ein bisschen Frühlingsgefühle.
Und kommt, Nolo will eigentlich auch mitspielen, ha?
Ja.
Und zerrt ihn eigentlich ins Gebüsch und ist eigentlich schon beim Ausziehen.
Ja, und dann kneift T-Rex. Aber nichtsdestotrotz sollen die Leute sich anhören.
Ja.
Wir machen hier kein Offenbarung 23 Porn. Jetzt kommt ein bisschen Agentenstuff, ein Auto kommt, Nolo und T-Rex springen hinter die Böschung.
Mickler sitzt drin,
sie verfolgen es, dann finden sie das Auto, weil es irgendwo festgefahren ist, dann suchen sie in seiner Arzttasche, er hat natürlich eine Arzttasche, und da drin ist ein pathologisches Besteck.
Ein pathologisches Besteck, ne? Also man als erstes werden hier die Worte aufgegriffen, ein Chirurgenbesteck, was sofort jetzt wieder an die Recherche an den Jack the Ripper-Fall klingen lässt. Hm. Aber es wird dann noch mal ganz konkretisiert, es ist ein pathologisches Besteck.
Genau.
Und er hat's ja auch im Auto gelassen. Also, und er ist aber auch verschwunden. Hm. Er ist nicht mehr im Auto und sie wissen auch nicht, wohin. Also beschließen sie, dem Weg einfach zu folgen, bis dieser Weg zu Ende ist. Und jetzt wird's grimmig.
Ja.
Jetzt wird's wirklich grimmig. Der Weg ist plötzlich zu Ende. Sie sagen, okay, dann müssen wir wieder zurückgehen. Man verläuft sich. Die Vorräte gehen schon zu Ende. Sie haben einen Weg abfolgen falsch gelaufen. Das Licht geht weg. Aber eigentlich sind sie beide noch ganz guter Dinge. Zwar ein bisschen, aber Nolo sagt, naja, vielleicht sehen wir dann irgendwo in der Nacht ein Licht oder wir warten bis zum nächsten Morgen. Ich bin völlig alle, lass uns hier hinlegen und dann kuscheln sie sich dahin. Das ist so ein kurzer romantischer Moment, der mir eigentlich ganz gut gefällt. In der Serie, das war auch dringend mal überfällig. Der nächste Tag kommt und jetzt wird es noch grimmiger, verläuft weitestgehend Ereignisrecht, denn sie finden einfach mittlerweile unter Durst und Verzweiflung leiden und um Hilfe rufen, nicht mehr aus diesem Wald, der so offensichtlich sich wie ein Labyrinth sind, der befestigte Wege, finden dort auf jeden Fall nicht wieder heraus. Und die nächste Nacht bricht herein, mittlerweile, das erklärt übrigens, jetzt knüpfen wir an unseren Einstieg in die Folge, denn hier befinden wir uns jetzt.
Am Anfang.
Ganz am Anfang.
Was mich nur ein bisschen irritiert ist, wir sind jetzt wieder am nächsten Tag, sie finden nicht aus dem Wald raus, wir sind im Prinzip bei Ultima Thule plus eins.
Ja.
Das ist komisch. Also, warum auch immer Ultima Thule da erzählt wurde.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber du bist ja schon weiter als ich.
Nein, ich weiß es auch nicht. Egal, wie weit ich bin.
Na, dann wissen wir es nicht. Dann ist es einfach nur effekthascherisch und gut gemacht.
Genau. Und nun kommen wir in eine, um es ganz kurz zu machen, wir müssen nämlich ein bisschen auf die Zeit achten. Also eigentlich kommt jetzt eine Schlussszene, die uns ein bisschen um die Ohren fliegt. Also wir sind ja wir bleiben ja weiter unserer Theorie treu oder unserer Tradition, dass wir das Ende nicht verraten.
Richtig.
Aber kurz gesagt, es kommt eine Schlussszene, die vom Anfang aufgenommen wird und der Showdown endet irgendwie in einer Höhle. Dann wird Georg niedergeschlagen, Nolo trifft irgendwie auf Mickler und dann ist noch Margot da und Annie da. Ende.
Ja, mehr verraten wir nicht.
Genau, da kommt noch mehr, aber
Es wird auch noch echt gruselig. Es ist, finde ich, wiederum toll gesprochen. Es ist toll dargestellt. Ja. Man hat sofort solche Blair Witch-Impressionen vor sich. Das heißt, wir haben hier wirklich, also für mich, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, ist das eine Hörspiel-Adaption eines Lost-Footage-Films. Und sie haben es toll gemacht, mit Geräuschen im Hintergrund, mit ganz dezent in den Hintergrund gemischten Kinderschreien, wo du eigentlich gar nicht so sicher bist, oder könnte es doch ein Vogel gewesen sein? Aber jedes Mal wird von den Sprechern auch darauf hingewiesen, was ist das gewesen? Das ist genau diese Szenerie, die wir in Blair Witch auch hatten. Äußerst gruselig, äußerst toll gemacht. Großartig. Ende, wie gesagt, wird nicht verraten.
Genau. Dann würde ich, weil du so begeistert bist, gerne deine Bewertung hören.
Also wie mir das natürlich so üblich ist, bevor ich eine Bewertung abgebe, habe ich natürlich mal wieder in meinem Buch der Alliterationen nachgeschlagen, um etwas Passendes für diese Folge zu finden. Und ich finde, es ist ein kolossales Kompendium kannibalistischer Kataklysmen. Nein, das ist zu viel des Guten. Ich komme zur Bewertung. Vielleicht sind wir diesmal ja auseinander. Ich hatte eine kurze Entscheidungssequenz aufgrund zweier Stellen, die wir eingehend besprochen haben. Aber aufgrund der Tatsache, dass mich die Folge echt gepackt hat, kriegt die von mir eine volle 5-Punkte-Zahl.
Okay. Also. Wir sind ja nach Folge 23.
Hier kann alles passieren.
Und normalerweise schreibe ich keine großartigen Bewertungen. Aber diesmal sag ich dir mal, es ist eine voluminös, veritable, vierschichtige Pharao-Völlerei mit Abschlussschwäche. Und ich sag's dir, warum. Ganz ehrlich, die Endszene ist gut. Gut gesprochen. Technisch. Brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich gebe nur 2,5 Punkte.
Geil.
Ich gebe nur 2,5 Punkte. Weißt du, warum? Mhm. Weil die Endszene wirklich zu gut ist für den ganzen Kannibalismus-Quatsch.
Ha. Also ich kann deine Beweggründe nachvollziehen, aber ich billige sie nicht. Nein, also es ist natürlich so, dass dieses ganze,
König der Finsternis opfern.
Pass
auf Blut halt. Gebaut. Was für ein, also ernsthaft.
Strahl mal Ruhe aus. nein. Ich teile die Ansicht schon ein bisschen. Ja, also wir sind jetzt wieder in dieser ägyptischen Geschichte. Wir mussten auch so ein bisschen.
Von Ägypten reden wir noch gar nicht. Das ist sowieso ein Punktabzug.
Ja, ja, ist schon klar. Und Georgs zwei Ergüsse, die sind äußerst fragwürdig. Und ich habe mich tatsächlich, ich habe überlegt, was ich dafür abziehen soll. Und ja, ich bin ganz bei dir. Es ist eigentlich durchaus wert, etwas abzuziehen. Dennoch ist es so, dass mich diese Folge mit einer solchen Spannung gepackt hat. Die fand ich wirklich richtig spannend. Und ich saß davon und dachte, boah, jetzt will ich aber auch wissen. Ich musste ein paar Mal Pause machen. Jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Dann dieser Gruselfaktor, der hier eingebunden ist. Also gleich am Anfang mit dem Einstieg, das heißt, wir haben eine alineare, also zeitlich eine alineare Handlung. Wir fangen am Ende an und gut, das ist ja ein bewährtes Stilmittel, aber trotzdem steigt jetzt die Spannung. Wir steigen actiongeladen ein. Wir haben Witz in der Folge, wir haben also intelligenten Witz in der Folge. Gut, wir haben auch zweimal die Punkte, wo Georg eine ganze Menge Blödsinn von sich gibt, aber wir haben nicht mehr permanent dieses drauf rumgehusche auf irgendwelchen alten Sachen. Es ist eine neue Thematik und sie wird relativ subtil vermittelt und es kommt und das Ganze baut sich so lange auf, bis es am Ende sozusagen eigentlich, und das sage ich jetzt eigentlich, auf ein fulminantes Ende des Storyplots hinsteuert. Also hier geht es jetzt wirklich dramaturgisch zur Sache. Es ist nicht so wirklich ein richtiges abgeschlossenes Ende, sondern es lässt einen eher so dahingehend stehen, okay, jetzt in den nächsten zwei Folgen, dann ist aber auch Schluss mit der ganzen Geschichte. Hier das steigert Ende. Es sich zum Höhepunkt. Was auch immer, ob es jetzt so ist oder nicht, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber für mich ist die vom Spannungsfaktor so geil gewesen, dass ich hier deswegen die volle Punktzahl gegeben habe. Ich hoffe, du kannst das akzeptieren.
Ja, ich saß auch da und ich habe mit mir gerungen und dachte so, warum kommst du eigentlich auf so einen, weil es ist ja auch viel da. Ja, also es gibt tatsächlich einen Drachen. Ich werde es jetzt nicht auflösen, was das ist, aber es gibt tatsächlich einen Drachen. Es gibt tatsächlich einen Drachentöter, der gar nicht der Drachentöter ist, im Nachhinein betrachtet.
Ja.
Und es gibt einen geheimnisvollen Unbekannten, Mikla. Und trotz allem sitze ich am Ende da und denke, tut mir leid, mir ist das zu unrund. Also, und wirklich, die 2,5 Punkte kriegt das Ende. Das Ende ist gut. Da brauchen wir uns wirklich, da sind wir uns einig.
Die alte Frau, die war auch gut.
Ja.
Ist das alles Ende? Wie lange ist denn das Ende bei dir?
Ja. Dann lass ich mich nochmal.
Lass
mich auf ein Punktesbeding ein. 1,5 Punkte kriegt das Ende und ein Punkt die alte Frau.
Auch gut. Ja, wir haben ja noch nie über die Bewertung gestritten. Und was willst du mit der Waffe?
Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, Ende gut, vor Ende. Ha. Also diese Waldszene war ein bisschen viel des Guten, oder?
Nein, die war das Beste.
Was? Dieses Rumgelaufe im Dunkeln?
Auf jeden Fall. Stimmungsvoll, spannend, gruselig. Mit sowas kriegst du mich immer.
Gut. Ich weiß nicht, welche Fantasien da verteilt wurden. Erst werden irgendwelche irrigierten Penisse einbalsamiert.
Dann das ist deine Fantasie gewesen.
Ha. Dann kriegt T-Rex nicht den Punkt gemacht. Dann gehen die verschollen. Dann treffen sie alte Frauen, mit denen sie Brei essen. Also komm.
Gut, liebe Hörer, also in einem Wort, um die Worte
von Dirk
nochmal zusammenzufassen, es ist eine großartige Folge gewesen. wir hoffen, dass ihr vielleicht zu einer kleinen Klärung oder unserer Unstimmigkeit beitragen kann. Wir haben uns sehr auf eine solche Folge gefreut. Witzig, schön, dass das Folge 23 ist. Sagt uns einfach, wie ihr die Folge fandet. Sagt uns auch gerne, wie ihr unsere Folge fandet. Sagt uns wie immer alles, was euch zu uns einfällt oder zum Podcast einfällt. Wir sind immer für euch da. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Dirk, wir schließen für heute.
Auf jeden Fall.
Dann sage ich vielen Dank, lieber Dirk. Vielen Dank, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke. Tschüss.